Ein Team, ein Podcast. Der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen mit Host Kevin Gavin.
Hallihallo und kann man fast schon sagen. Erstmal Entschuldigung dafür, dass wir eine Woche später erscheinen, als ihr das normalerweise gewohnt seid. Dafür hat es mehrere Gründe. Heute ist nämlich eine ganz besondere Episode. Es ist nämlich Jubiläum, unsere 10. Folge. Und zugleich ist es auch unsere Weihnachtsfolge. Deswegen sitzen mein Gast und ich, Patrick Grötzky, hier auch schon im Weihnachtssweater. Und weil irgendwer im Internat die Heizung auf 4 angelassen hat, schwitzen wir jetzt schon, obwohl gleich erst Training ist.
Ja, also erstmal
herzlich willkommen.
Dankeschön. Und ho, ho, ho natürlich auch von mir.
Ich muss immer noch einen Satz loswerden, bevor wir loswerden. Das steht hier immer drauf. Und der Daniel aus der Social-Media-Redaktion, der meckert immer, wenn ich das nicht mache. Vor allem jedes Mal kommt was mit dazu. Also letztes Mal solltet ihr euren Omas und Opas erzählen, dass es diesen Podcast gibt und ihr den abonnieren sollt. Diesmal steht noch Hund, Katze und Maus drauf. Ich weiß nicht genau, ob Hunde unseren Podcast hören, aber jeder zählt, würde ich sagen. Ne? Also abonniert uns auf allen Kanälen und gebt uns auch gerne Feedback bei Insta, bei Facebook und so. Wir freuen uns nämlich sehr. Jetzt habe ich auch was vergessen. Es ist nicht nur Patrick Grötzky bei uns zu Gast, sondern Löwenrekordspieler Patrick Grötzky ist bei uns zu Gast. Und vor allen Dingen, das wird wahrscheinlich so bleiben, denn Patrick Grötzky hat seinen Vertrag bei uns verlängert.
So sieht's aus, ja.
Herzlichen Glückwunsch und natürlich danke als Löwenfan.
Dankeschön, ja, ich freue mich auch.
Sehr cool. Wie klingt das für dich, Rekordspieler bei den Rhein-Neckar-Löwen?
Ja, ich konnte mich ja jetzt schon ein paar Monate daran gewöhnen, nachdem ich letzte Saison Uwe überholt hatte. Ist natürlich auf jeden Fall eine große Ehre und eine große Sache für mich, so lange bei einem Verein, bei dem Verein, bei dem ich auch mein erstes Bundesligaspiel gemacht habe, zu spielen und immer noch in Zukunft zu spielen.
Hättest du damit mal gerechnet, dass es mal so weit kommt, als du 2007 aus Pforzheim nach hierhin gekommen bist?
Puh. So viele Gedanken habe ich mir darüber nicht gemacht, ehrlich gesagt.
Aber ist das, also wann war denn so mal der erste Moment, wo du mal so durchgerechnet hast und gemerkt hast, oh, hast du dann noch gesagt, ey Uwe, Paris ist doch super?
Ja, nicht ganz. Da war schon eher die Enttäuschung oder der, ja, war schon ein bisschen traurig, dass er damals gegangen ist. Die Jahre sind so nach und nach irgendwie vorübergegangen und ich habe dann irgendwie immer noch das Gefühl gehabt, ich bin einer von den Jungen und dann habe ich dann irgendwann gedacht, huf, schon eine ganz schöne Weile, ich bin schon das ein oder andere Mal jetzt hier ins Trainingszentrum gefahren in der SAP Arena, also vielleicht so nach 5, 6 Jahren habe ich dann schon gedacht, oh jetzt schon eine Weile, die ich jetzt hier bin.
Wir haben mal die Rechenmaschine angeschmissen, du hast 543 Pflichtspiele für die Rhein-Neckar-Löwen bestritten, was schätzt du, wie viele Tore hast du gemacht?
Puh, ich weiß ungefähr in der Bundesliga, weil ich beim Spiel gegen Minden, im Interview nach dem Spiel, hat der Reporter mir was von 1081 oder sowas gesagt.
Okay.
Dann würde ich sagen 1300.
Nicht ganz. Mehr. Also deine Antwort war nicht ganz richtig, so okay. Sagen wir es. Es waren 1538 Tore für die Rhein-Neckar-Löwen. Hast du noch alle im Kopf?
Nicht ganz, ne.
Wir haben, du hast ja auch ein richtig cooles Video gedreht zu deiner Vertragsverlängerung. Da haben wir uns sehr drüber gefreut. Es ist ja jetzt gerade so ein bisschen angesagt, dass man da immer coole Videos dreht. Das haben wir mit Kohli auch schon gemacht. Aber bei dir ist eine ziemlich lustige Geschichte passiert. Man hat dich auf alt geschminkt. Und erzähl doch mal selber ganz kurz, was hat denn der Maskenbildner zu dir gesagt, wie lange er braucht, um dich auf alt zu schminken?
Ja, schön, dass du mich gleich wieder reinreitest, von Anfang an schon. Der Maskenbildner hat es zu mir persönlich nicht gesagt, aber zu Daniel, unserem Social-Media-Experte, war die Aussage, wir brauchen mindestens 3 Stunden und wenn wir die Hände noch machen, dauert es mindestens noch mal 45 Minuten allein für die Hände. Insgesamt waren wir nach 45 Minuten fertig. Die Hände waren vielleicht 2 Minuten dran. Weiß es nicht, ob das jetzt dafür spricht, dass ich vielleicht schon so alt aussehe.
Ich wollte jetzt extra nichts sagen, deshalb.
Oder ob er sich einfach massig verschätzt hat.
Wir sagen einfach mal.
Er hat es auf mein Bart und die Brille geschoben, dass er an diesen Stellen nicht so viel machen musste. Vielleicht lassen wir es so.
Das ist auch schön, oder? Er braucht mit 3 Stunden. Oh, der sieht so jung aus, da brauchen wir 3 Stunden. Und dann 45 Minuten. Och, war doch nicht so schlimm. Wir haben nur die Haare ein bisschen grau gemacht. Auf jeden Fall sehr, sehr cooles, Ergebnis. Wirst du dann deine Karriere auch bei uns beenden? Kannst du da heute schon was zu sagen?
Puh, schwierig. Ich hoffe erstmal, dass ich die nächsten 3 Jahre, die ich den Vertrag verlängert habe, so gut durchkrieg. Dann bin ich 34, wenn der Vertrag ausläuft.
Ist ja noch nichts.
Ja, wenn man Gogi Sigurdsson oder Alex Pettersson heißt, dann ist es wirklich nichts. Deshalb, ja, mal schauen, wie ich mich körperlich dann fühle und mental auch. Weil das, finde ich, spielt auch eine große Rolle, ob man noch viel Lust hat, Handball zu spielen nach der Zeit. Aber was ich, glaube ich, sagen kann, wenn nicht alles irgendwie ganz blöd läuft und ich mich irgendwie vielleicht auch nicht so ganz top behandelt fühle, dann wird es, glaube ich, in Deutschland auf keinen Fall einen anderen Verein geben.
Das hören wir doch sehr, sehr gerne. Auf deine Karriere schauen wir natürlich auch gleich nochmal, wenn wir bei Löwenhaut nah sind. Das ist ja dann die Kategorie, wo wir dich noch ein bisschen näher kennenlernen wollen. Schauen wir aber jetzt erstmal, wie bei Löwen Live üblich, erstmal auf die aktuelle Situation.
Ein Team, ein Podcast mit freundlicher Unterstützung von RPR1. Und jetzt Löwen live.
Ich habe ja schon gesagt, wir sind eine Woche später unterwegs, als das normalerweise der Fall ist. Das bedeutet für euch da draußen immer auch nochmal als zeitliche Einordnung. Wir erscheinen nach dem Lemgo-Spiel, haben aber schon vor dem Lemgo-Spiel aufgezeichnet. Sprechen deshalb erstmal über ein anderes Spiel, was in der letzten Woche ja für viel Aufsehen gesorgt hat. DHB-Pokal, Viertelfinale gegen Hannover. Hast du das Ausscheiden schon verarbeitet? Das war ja schon echt ein enger Kampf und mit dem besseren Ende für die Gäste am Ende.
Ja, muss man ja, weil wir hatten ein paar Tage später schon wieder das Spiel gegen Göpping, wo wir auch wieder uns richtig reinkämpfen mussten, wie ja, im Moment wirklich auch in jedem Spiel. Deshalb muss man das beiseite schieben. Ich glaube, das wird dann nochmal aufkommen, wenn das Final Four dann tatsächlich stattfindet, dass es richtig bitter ist, in diesem Jahr nicht dabei zu sein. Ja, es war schon ein harter Abend mit einem ganz harten Ende für uns, weil ich finde eigentlich, dass wir vor allem in der zweiten Halbzeit offensiv eine richtig gute Leistung gebracht haben. Und da war es dann schon nach +3 oder +4, die wir vorne waren, schon schwierig zu akzeptieren nach dem Spiel, dass man mit der Schlusssirene dann das Tor bekommt, das dann gleichzeitig bedeutet, nicht ins Final Four einzuziehen.
Woran liegt das momentan? Also das ist ja schon so ein bisschen, das zieht sich ja durch viele Spiele. Auch wenn wir sie am Ende gewinnen, geben wir diesen 4-5-Tore-Abstand immer noch mal ab, kurz vorher. Also das hatten wir auch gegen Kiel zum Beispiel, haben wir ja auch relativ früh mit 4 geführt oder mit 3 geführt. Wir geben es dann immer wieder ab und haben dann doch wieder eine spannende Schlussphase. Ist das eine Ansage von der Geschäftsführung, damit mehr Leute in die Arena kommen und die Spiele spannender bleiben? Das ist natürlich Spaß.
Ja, ich glaub, die Leute in der Arena, die wünschen sich öfters auch mal ein klares Spiel. Vielleicht für den neutralen Fernsehzuschauer macht es ein bisschen mehr Spaß. Aber so eine richtige Lösung dafür habe ich noch nicht. Sonst hätten wir es hoffentlich auch schon geändert. Was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass wir einfach viel zu viele Wellen im Spiel haben. Unser bestes Niveau ist richtig, richtig hoch, wie man im Spiel zum Beispiel gegen Kiel sieht. Oder auch gegen Hannover. Gegen Hannover lagen wir zur Halbzeit auch mit 3 hinten und waren dann auf einmal innerhalb von einer Viertelstunde in der zweiten Halbzeit mit 4 vorne. Das heißt, wir gewinnen 15 Minuten mit 7 Toren. Gegen Kiel war es ähnlich. Da hatten wir, glaube ich, einen 10-1 Lauf.
Ja.
Also schon krass, was eigentlich drinsteckt. Aber diese Täler sind dann eben zu tief. Es wäre mir ehrlich gesagt lieber, wenn wir vielleicht nicht diese 7-0, 10-1 Läufe hätten, sondern vielleicht nur sein 6-4, aber so die ganze Zeit übers Spiel hinweg. Ja, wir müssen unsere Leistung einfach deutlich stabilisieren. Das ist schon seit Wochen unsere Aufgabe und unser Ziel. Ich glaube, das Spiel gegen Göpping war ein ganz guter Schritt in die richtige Richtung, weil wir dann zumindest am Ende dann auch mal geschafft haben, den Vorsprung dann weiter zu ziehen und ja, auch auszubauen. Das war für unsere Köpfe, glaube ich, auch wichtig, dass man mal nicht in die letzten 5 Minuten ganz gespannt reingehen muss, wie es die letzten Spieltage immer der Fall war, sondern dass man dann eben auch mal ein paar entspanntere 5 Minuten hatte.
Also liegt das vielleicht auch einfach noch ein bisschen daran, dass ihr einfach noch nicht so eingespielt seid, was ja auch einfach logisch ist. Ich meine, ihr habt gerade auf den Halbpositionen neue Spieler, neuer Trainer und so, dass das nicht sofort alles ineinander greift, ist ja vielleicht auch ein bisschen normal, auch wenn man sich dahinter natürlich nicht verstecken darf.
Es kann sicher normal sein, aber wenn man die letzten Spiele auch betrachtet, dann haben wir, glaube ich, die meiste Zeit oder in den meisten Spielen mit unserer Aufstellung gespielt, die schon seit 5 Jahren zusammenspielt im Rückraum mit Mess und Lexi auf den Halbpositionen und Andi in der Mitte. Deshalb darf das dahingehend nicht so eine Ausrede sein. Klar, die neuen Spieler brauchen vielleicht noch ein bisschen, um reinzukommen oder um auch konstant ihr Niveau, das sie uns jeden Tag im Training zeigen, was richtig gut ist, auch in den Spielen abzuliefern. Es ist immer eine gewisse Eingewöhnungszeit, wenn man einen neuen Trainer hat, der ein paar neue Philosophien oder eine neue Philosophie hat, ein paar neue Taktiken spielt, die Abwehr ein bisschen anders interpretiert. Und klar wünscht man sich, dass es schneller geht. Sah, glaube ich, zu Saisonbeginn und auch in der Vorbereitung sehr, sehr gut aus. Mhm. Aber das sind einfach Gewöhnungssachen auch. Und wir hoffen natürlich, dass es jetzt ab sofort sich deutlich weiter stabilisiert.
Ja, wir wollen das jetzt mal gar nicht so ins Negative abrauschen lassen, weil die letzten 5 Spiele, wie gesagt, Lemgo, machen wir jetzt eine Klammer drum, kennen wir jetzt das Ergebnis nicht, die letzten 5 Spiele in der Liga alle gewonnen. Das ist ja jetzt nicht schlecht und das war ja jetzt auch nicht so, also es waren auch viele enge Spiele dabei, auch auswärts, aber trotzdem ist das ist ja ein Anfang, ein Grundstein.
Ja, ich glaube, die Tabelle sieht es auch nicht so schlecht aus. Mich stören die Punkte, die wir in Erlangen abgegeben haben, der Punkt, den wir in Hannover abgegeben haben. Und dann kann man sich auch über das Melsungen-Spiel ein bisschen streiten, aber bei dem Spiel finde ich eher, dass Melsungen schon deutlich die bessere Mannschaft war. Solche Tage gibt es dann eben auch. Aber die beiden anderen Punkte stören mich schon, weil da hätten wir uns anders in der Schlussphase präsentieren müssen. Und da war die Chance sehr, sehr groß, auch die Spiele zu gewinnen. Und wenn man dann zurückdenkt, man hätte nur 6 Minuspunkte, dann wird es natürlich noch ein bisschen besser aussehen. Aber wie unser Rekordnationalspieler sagt, wäre Fahrradkette.
Der Fußballrekordnationalspieler
natürlich.
Ich glaub, von einem Handballnationalspieler käme so ein Spruch nicht. Die kennen Sprüche.
Ja, da gab es auch schon.
Ja, gute.
Aber ja, das bringt jetzt nichts mehr darüber zu diskutieren. Weil wenn man den Spielplan sich anschaut, sieht es, finde ich, ziemlich gut für uns aus. Wir haben von den Top 6 alle Mannschaften außer Kiel bei uns zu Hause, haben alle schweren Auswärtsspiele schon weg, haben auch, was uns natürlich immer freut, die weiten Reisen, fast alle schon weg im neuen Jahr, wo wir ewig im Bus sitzen.
Ja.
Und deshalb spricht der Spielplan für uns, aber darauf kann man sich natürlich auch nicht ausruhen.
Das ist auch das Erste. Also ich bin, glaube ich, seit 7 oder 8 Jahren bei der Löwen. Ich kann mich noch nie daran erinnern, dass wir mal gesagt haben, der Spielplan spricht für uns. Das hat immer alles für uns gesprochen, aber noch nie der Spielplan. Ja. Aber diesmal gebe ich dir vollkommen recht. Es wurde ja auch, das haben wir letzte Woche schon letztes Mal schon bei Tim Ganz auch gehört, es wurde ja das Ziel formuliert, alle verbleibenden Spiele 2019 zu gewinnen. Ich meine, klar, das ist ja immer das Ziel. Aber ist das an irgendwas gebunden? Habt ihr das irgendwie, gibt es dann irgendwie ein Mannschaftsessen von Olli oder ist das irgendwie an irgendeine Konsequenz gebunden oder an irgendeine Belohnung gebunden?
Ist an nichts gebunden, aber wenn du es erwähnst, vielleicht hört der Olli den Podcast und vielleicht kann er das dann umsetzen, deinen Vorschlag. Eigentlich ist es ja schon vorbei, weil wir gegen Hannover verloren haben, aber vielleicht können wir es auf die Ligaspiele.
Ach so, ja gut, das hatte ich jetzt ehrlicherweise auch gedacht, dass das auf die Ligaspiele. Ja, besser Olli lädt euch ein als Andi, haben wir im Podcast schon gelernt, weil dann ist zu wenig Fleisch da.
Ja, da muss ich Andi ein bisschen zur Seite springen, weil er lädt mich ziemlich oft zum Essen ein und da ist es immer sehr gut. Aber die Geschichte, die vielleicht altbekannte Raclette-Geschichte, die kenne ich natürlich.
Raclette-Gate, aber vielleicht esst ihr auch einfach so viel weniger, als Olli Rogisch das tut.
Wenn man so auf die Figur schaut, könnte man das meinen, ja.
Na gut, über Figur darf ich nichts sagen. Deswegen freue ich mich ja, dass wir einen Podcast moderieren. Da muss ich nämlich die ganze Zeit den Bauch einziehen, so wie das bei den Video-Interviews immer der Fall ist. Aber jetzt bei dem
Pulli,
wir haben ja, das können wir ja mal ganz kurz erwähnen, wir haben ja den neuen, es nennt sich ja Ugly Christmas Sweater. Das ist ja wirklich die offizielle Bezeichnung schönen Pullis wäre jetzt auch übertrieben gesagt. Ich finde sie sehr, sehr geil. Also sorry an die Verwandten, an Heiligabend habe ich das Ding dieses Jahr an, das ist definitiv so. Aber wie findest du das Teil? Das ist ganz cool, ne?
Ich finde ihn richtig cool. Sieht richtig gut sogar aus für einen Ugly Sweater, muss man auch sagen. Du hast gesagt, an der einen Stelle sieht es aus, als ob der Löwe als Pac-Man
Findest du nicht? Hier, er sieht aus, als würde er die Rentiere fressen.
Ja, was ist das daneben, neben den Rentieren?
Das ist, glaube ich, eine Flocke. Schneeflocke?
Vielleicht, ja. Könnte auch eine Schildkröte sein.
Das könnte, tatsächlich! Die Schneeflocken sind Gelächter. Wir haben ja kein Publikum hier, sondern nur die Mitarbeiter der Löwen.
Aber deshalb heißt es vielleicht auch Ugly Sweater, oder?
Ja, aber ich finde es ganz geil. Das ist auch noch, ist natürlich in den Farben gelb und blau. Wir haben ja auch immer Fotos und Videos von dem Podcast. Da könnt ihr euch das Ding mal anschauen. Könnt ihr euch kaufen im Fanshop. Ich weiß gar nicht, was es kostet, aber wir sind ja auch nicht bei QVC, sondern im Podcast. Aber trotzdem, wird es dir schon warm oder geht noch, ne?
Es geht noch, zum Glück haben wir die Heizung ausgemacht.
Ja, Heizung auf 4, als wären draußen minus 8000 Grad. So schlimm ist es doch gar nicht. Wir waren stehen geblieben bei den verbleibenden Spielen 2019. Wir haben noch ein relativ wichtiges. Am 21.12. kommt hier der amtierende deutsche Meister, die Flensburger, kommen zu uns in die Arena, nicht? Wie viel Vorfreude ist bei euch auf dieses Spiel? Es ist seit, wenn ich sage Wochen ausverkauft, untertreibe ich. Es ist seit Monaten ausverkauft.
Ja, viel Vorfreude. Wir hatten die letzten Jahre, glaube ich, so um die Weihnachtszeit fast nie ein Heimspiel. Das war immer ein bisschen schwierig vom Spielplan her. Da haben wir es wieder, das Thema.
Ja.
Deshalb freuen wir uns riesig darauf. Du hast ja auch schon das ein oder andere Mal vor unseren Spielen durchgesagt, dass es keine Tickets mehr gibt. Ist ja auch keine so eine Selbstverständlichkeit, dass die SAP Arena ausverkauft ist. Und Flensburg hat, glaube ich, die letzten 2 Jahre, meine ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei uns gewonnen.
Mhm.
Natürlich auch eine bittere Geschichte, das hat sonst kein Verein geschafft. Vielleicht, wahrscheinlich sind sie deshalb auch Meister geworden.
Könnte sein.
Aber ja, das wird ein wichtiges Spiel.
Vielleicht sind sie auch einmal Meister geworden, weil wir es verbockt haben. Das ist aber ein anderes Thema.
So könnte man das auch sehen. Ne? Vielleicht auch zweimal. Aber ja, es wird ein wichtiges Spiel, ein sehr wichtiges Spiel. Auch, ich glaube, wir haben aber auch eine gute Chance, weil wir haben die letzten Heimspiele auch gegen die Top-Mannschaften uns richtig gut präsentiert,
absolut,
haben gegen Kiel hier eine überragende Atmosphäre gehabt und das hoffen wir dann am 21. wiederholen zu können.
Da bin ich mir sicher. Also die Vorfreude ist, glaube ich, bei uns allen sehr hoch auf dieses Spiel. Es ist dann aber noch nicht das letzte Spiel in 19. Ihr müsst dann am zweiten Weihnachtsfeiertag noch nach Düsseldorf in die große Arena gegen den Bergischen HC. Wie genervt ist man gerade jetzt, wo du junger Familienvater bist, dass man dann am zweiten Weihnachtsfeiertag, dass man Weihnachten nicht richtig genießen kann, weil es halt direkt nochmal losgeht?
Ich bin nicht mehr genervt, weil ich es nicht anders kenne seit 12 Jahren. Spieltag geht oder der Bundesliga-Spielplan geht ja dieses Jahr sogar bis am 29. Da haben wir das große Glück, dass wir kein Spiel mehr haben, kurz vorm Jahreswechsel. Deshalb, für mich ist es schon so eine Art Normalität, auch wenn das nicht bedeutet, dass ich diese Spiele gut finde. Die Spiele sind zwar immer vor ausverkauftem Haus, eigentlich egal, wo man spielt, aber ich finde, Weihnachten sollte dann schon auch Weihnachten sein. Und es wäre deutlich schöner, da wirklich Zeit mit der Familie zu verbringen.
Aber wobei, da muss man ja erstmal gucken. Also dieser ISS-Dom, also der fasst schon viele Zuschauer. Ob der so voll wird, bin ich mal sehr gespannt. BHC war ja auswärts auch mal eine Zeit lang so ein bisschen schwierig für uns. Aber seitdem sie in dieser großen Arena spielen, irgendwie nicht. Liegt das auch so ein bisschen daran, dass ihr diese große Arena gewohnt seid? Dass ihr dieses ganze Ambiente, jetzt mal egal, wie viele Zuschauer da jeweils drin sind, aber dieses ganze Ambiente, riesige Arena, einfach mehr gewohnt seid als der BHC?
Kann vielleicht sein. Ich glaube, dass es eher so ist, dass wir uns freuen, nicht in der kleinen Halle spielen zu müssen, weil wir irgendwie da immer das Gefühl hatten, schon wenn wir reingekommen sind, oh, heute könnte es schwierig werden. Und da haben wir den Supercup gewonnen gegen Flensburg im vergangenen Jahr und haben auch gegen den BHC eigentlich ein recht gutes Spiel gemacht und deutlich gewonnen. Und deshalb gehen wir, glaube ich, einfach mit einer Vorfreude da rein. Ob das jetzt daran liegt, dass wir es mehr gewohnt sind oder nicht, kann ich nicht beurteilen.
Da sind wir schon mittendrin im ganzen Thema und deshalb kommen wir jetzt auch schnell zur nächsten Kategorie.
Löwen hautnah.
So, jetzt lernen wir den Menschen ein bisschen näher kennen und stellen auch mal Fragen, die ihr sonst nicht so gestellt bekommt. Sag mal, Patrick, wie kam es eigentlich zu dem Spitznamen Johnny?
Hab ich noch nie gehört, die Frage.
Schon 1000 Mal gestellt, aber wir klären es trotzdem ein für alle Mal, damit es jetzt auch nochmal nachgehört werden kann.
Okay, ich mach's in Schnellmodus, dann fällt es mir auch leichter. Ich kam hierher, mein normaler Name war zu langweilig. Ich war zu Beginn Wayne, wegen Wayne Gretzky, dem ehemaligen Eishockeyspieler. Wayne wurde auch zu langweilig, daraus wurde John Wayne und daraus Johnny.
Also das ist schon ein Weg, der schon sehr kurios ist, finde ich.
Kurios, aber ich glaube, das beschreibt ganz gut, was so in der Handballmannschaft abgeht.
Aber dass Wayne Gretzky drin vorkommt, ist ja eigentlich überragend, weil es ist ja nicht nur irgendein Ehemann, das ist ja eigentlich der beste Eishockeyspieler aller Zeiten.
Ich würde sagen, die Legende.
Magst du Eishockey? Guckst du schon mal bei den Adlern
vorbei? Ja, ich schaue ab und zu mal ein Adlerspiel, aber ich bin jetzt nicht so der Experte, der sich auch in der NHL auskennt. Das sind unsere Schweden sind da ein bisschen besser unterwegs.
Ja, das stimmt. Du bist in Pforzheim aufgewachsen und hast auch bei der SG Pforzheim-Eutingen das Handballspielen gelernt. Du hast ja auch eine sportbegeisterte Familie. Deine Schwester hat es ja auch als Handballerin in die Bundesliga geschafft.
Ja, ich bin ehrlich gesagt fast in der Halle groß geworden. Meine Eltern haben beide Handball gespielt, als ich klein war. Ich war schon mit 3 beim ersten Kinder-Mini-Training und habe so eigentlich von klein auf immer mit dem Handball zu tun gehabt. Habe Fußball auch noch parallel gespielt, bis zu einem gewissen Alter, bis zur D-Jugend, glaube ich.
Auch relativ gut, habe ich mir mal sagen lassen.
Ja, ich war damals in der Kreisauswahl. Mhm. Dann habe ich aber dann aufgehört, weil es beim Handball zu viel Training wurde. Ja, es hat auf jeden Fall immer Spaß gemacht. Aber ich glaube, die Entscheidung war dann am Ende ganz richtig. Ja, bei uns hat sich schon viel um Handball gedreht in der Familie. Meine Schwester ging auch ziemlich früh aufs Handballinternat nach Trier. Ich glaube, da war sie erst 14. Und deshalb ist und war Handball immer ein großes Thema.
Ja, weil ich habe ja auch eine kleine KSC-Vergangenheit und da gibt es den einen oder anderen Spieler, der auch mit dir gut befreundet ist. Ihr wart auf dem OHG dann zusammen, auf dem Otto-Hahn-Gymnasium in Karlsruhe. Und die schwärmen eigentlich von deinen Fußballkünsten.
Das ist schön zu hören.
Ja.
Würden sie so zu mir wahrscheinlich nicht sagen.
Nee. Das ist, glaube ich, dann immer so ein bisschen so. 2007 bist du dann zu den Löwen gewechselt, im Alter von 18 Jahren. Wir hatten gerade ein kleines, kurzes Vorgespräch ja schon. Weil hier hängen ja richtig schöne Fotos von dir im Eingangsbereich. Hast du dir das gerade mal angeguckt?
Ja, ich kenne das Foto. Das hängt, glaube ich, schon seit der Eröffnung fast. Nee, kann nicht sein. Doch, vielleicht seit der Eröffnung hier vom Internat hängt es schon da unten. Da waren es noch ein bisschen mehr Haare auf dem Kopf, auf jeden Fall.
Foto von der deutschen A-Jugendmeisterschaft 2008 hängt da. Wer war denn da damals noch so im Team?
Michel Abt zum Beispiel. Das sollte, glaube ich, ein paar Leuten ein Begriff sein.
Zweite Mannschaftstrainer bei uns momentan.
David Ganshorn, der auch mal bei uns gespielt hat in der zweiten Mannschaft, jetzt in Nussloch spielt.
Ja.
Da muss ich jetzt ein bisschen überlegen.
Das sind schon ein paar Namen, die uns über den Weg gelaufen sind bisher. Ne?
Patrick Zweigner, der hat auch mal hier in der zweiten Mannschaft gespielt, spielt jetzt in Pforzheim, bei der TGS Pforzheim, auch in der dritten Liga. Und sonst einige sind immer noch beim Handball, aber nicht ganz so höherklassig vertreten.
Ist schon aber auch ein geiles Gefühl, wenn man von sich selber halt mal behaupten kann, in der Jugend Meister geworden zu sein und auch bei den Senioren und dann auch noch im selben Verein.
Ja, auf jeden Fall. Bei der A-Jugend bin ich so ein bisschen reingerutscht, da habe ich eigentlich nur bei der ersten Mannschaft in dem Jahr gespielt, ein paar Spiele auch bei der zweiten Mannschaft gemacht, weil das mein erstes Jahr hier war. Und dann war die A-Jugend im Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft. Ich glaube, davon ist auch das Foto gegen Gummersbach das Spiel. Und da haben sie mich davor gefragt, weil ich eben noch A-Jugend spielen konnte, vom Alter her, ob ich mitspielen will. Und das habe ich dann natürlich gemacht. Und dass wir dann Meister geworden sind, war sicher auch noch eine überragende Geschichte.
Dir schien ja generell der Sprung zu den Profis relativ leicht gefallen zu sein. Denn in deiner ersten ganzen Saison, sagen wir es jetzt mal so, bei den Profis, das war dann 2008-2009, wurdest du zum Rookie des Jahres gewählt in der Handball-Bundesliga. War der Übergang wirklich so leicht?
Es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Leicht war es nicht, weil das Niveau natürlich viel, viel, viel höher war als zuvor in Pforzheim. Ich habe da auch schon bei der ersten Mannschaft gespielt mit 17, das war damals vierte Liga. Mhm. Habe dann ab und zu hier auch schon mal mittrainiert, weil mein Wechsel schon relativ früh feststand. Dann war ich ab und zu mal so maximal einmal die Woche hier im Training, durfte hier schon ein bisschen Luft schnuppern, habe mich kaum getraut, einen Ton zu sagen. Aber es hat natürlich geholfen, schon mal einen ersten Eindruck zu bekommen. Als Außen ist es sicher auch noch ein bisschen einfacher, weil damals, ich bin jetzt keine Riesenmaschine, aber damals hatte ich noch fast 10 Kilo weniger. Das heißt, der Sprung ist vor allem körperlich richtig groß gewesen. Aber ich habe es, glaube ich, ziemlich schnell gut hinbekommen. Mein erstes Vorbereitungsturnier war auch in Ludwigshafen. Damals gab es jedes Jahr ein Vorbereitungsturnier da und da lief es schon ganz gut. Und da habe ich mich schnell wohlgefühlt in der Mannschaft. Und es hat von Anfang an viel Spaß gemacht, auch wenn der Sprung sicher riesig war und ich ganz viel einfach dafür auch arbeiten musste, dass es dann ab der zweiten Saison spätestens wirklich auch gut lief.
Das ist echt interessant, dass du das gerade mit der Größe ansprichst, weil du bist lustigerweise immer das Beispiel, wo die Leute zu mir sagen, ha ja, als Handballer muss man ja gar nicht so groß sein, gerade die Außen, der Patrick Grötzky. Und so zwei, drei von diesen Leuten haben dich dann mal kennengelernt im Businessraum nach dem Spiel und sagen dann immer, boah, wie groß ist der denn eigentlich? Weil du bist ja, also klar, du wirkst wahrscheinlich kleiner im Fernsehen, weil ja alle anderen Rückraumspieler natürlich nochmal einen riesigen Sprung größer sind. Bist du denn für den Außen, bist du schon relativ groß, oder?
Ja, würde ich schon sagen. Klar gibt es Spieler wie Jonas Schellmann, der ist fast 2 Meter. Ich glaube, Magnus Landin ist auch ein bisschen größer, aber mit 1,90 bin ich, glaube ich, für den Außen schon recht groß.
Das ist dann immer interessant, weil dann, also, ah ja, die Außenspieler sind ja nicht so groß und dann stehen sie mal vor dir und dann muss ich immer grinsen, weil du dann nämlich am Blick schon siehst so, oh, der ist doch ganz schön groß. Du bist seitdem ja unumstrittener Stammspieler bei den Löwen und wie natürlich schon eingangs erwähnt, jetzt auch Rekordspieler. Stand denn für dich nie ein Wechsel im Raum?
Das stand schon mal im Raum. Es gab immer wieder ein paar Anfragen aus dem Inland, aber auch aus dem Ausland. Jetzt, bevor ich meinen Vertrag hier verlängert habe, war es schon auch eine lange Überlegung, mal nochmal was Neues auszuprobieren, weil sich auch die Vertragsverlängerung dann noch ein bisschen rausgezögert hat. Es hat alles ein bisschen länger gedauert, als ich es mir gewünscht hätte, wenn ich das auch so ehrlich sagen darf. Und da war ich in Kontakt mit einem Verein aus dem Ausland, haben da schon lange überlegt, meine Familie und ich. Meine Kinder können da noch nicht so viel mitsprechen, aber meine Frau zumindest, ob wir das Abenteuer vielleicht mal machen wollen. Am Ende hat das Gesamtpaket dann dafür gesprochen, dass wir die nächsten Jahre uns eher hier sehen.
Also, aber du kannst nicht sagen, mit welchem Verein du gesprochen hast.
Ja, das will ich nicht sagen.
Also, der Punkt ist ja auch der, du musst dir ja jetzt auch die Gedanken machen, wenn du jetzt ins Ausland gewechselt wärst, ist das ja auch ein Land, in dem deine Kinder aufwachsen, also dass vielleicht deine Kinder auch ein bisschen prägen würde. Hast du dir da aber auch, oder ist das mit eingeflossen in die Entscheidung?
Ja klar, wenn man jetzt Kinder hat, dann fließen ganz viele andere Dinge mit rein, die man sich überlegen muss. Ist die medizinische Versorgung, wenn die Kinder mal was haben, genauso gut, wie es hier ist? Können die Kinder in einen guten Kindergarten gehen? Können die im sicheren Umfeld aufwachsen? Und dann die wichtigste Frage natürlich für Omas und Opas, wie oft können die ihre Enkelkinder sehen? Das sind alles so Dinge, die mit einfließen und die sicher vorher vielleicht ein bisschen schneller entschieden werden, als die Kinder noch nicht da waren.
Ja, das denke ich auch. Das steht jetzt hier auch noch mal auf meinem Zettel. Du hast ja gerade auch gesagt, du hast deine Verträge eigentlich immer lange im Voraus verlängert, diesmal nicht. Wie war der Weg zu der Vertragsverlängerung diesmal?
Ja, der Weg hat ein bisschen länger gedauert, der erste. Die erste Kontaktaufnahme war schon Anfang des Jahres, wo wir angefangen haben oder das in den Raum geworfen wurde, dass es auch bald ansteht, mal ein Gespräch zu führen. Und dann ging natürlich die letzte Saison so ein bisschen dahin. Die Verpflichtung von Romain war dann eher eine Priorität als meine Vertragsverlängerung für den Verein. Und deshalb hat sich alles ein bisschen rausgezögert. Es hat mir auch nicht die ganze Zeit so mega gut gefallen, aber am Ende sind wir zum Glück übereingekommen.
Ist es dann auch ein bisschen so, dass man sich so ein bisschen fühlt wie Inventar, so nach dem Motto, ah, der Grötzky, der wird schon irgendwie bleiben? Also ist gar nicht negativ gemeint, das ist ja eigentlich positiv. Ne? Man spielt viele Jahre in einem Verein, man ist ein hochgeschätztes Mitglied der Mannschaft, des Vereins. Eigentlich ist es ja fast ein Kompliment, dass man das so ein bisschen so denkt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das natürlich auch dann irgendwann auch ein bisschen nervt, gerade wenn es um solche Themen geht, oder?
Ja, man möchte natürlich auch, sind wir wieder zurück beim Thema, dass man jetzt eine Familie hat und möchte dann auch ein bisschen mehr Planungssicherheit haben und die hätte man auch gerne ein bisschen im Voraus. Es ist jetzt immer noch ein halbes Jahr bevor der Vertrag oder über ein halbes Jahr bevor der Vertrag ausgelaufen wäre. Aber dieses Inventarthema ist natürlich so, vielleicht denkt der ein oder andere, okay, der geht eh nicht mehr weg. Deshalb wünscht man sich vielleicht ein bisschen anders ab und zu oder hätte ich es mir in dem Fall ein bisschen anders gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wissen aber auch die Beteiligten und Verantwortlichen, weil wir da recht, recht offen kommuniziert haben, weil ich auch finde, wenn man so lange in einem Verein ist, wie ich es bin und die sich so gut untereinander kennt, dann führt man richtige Gespräche, auch selbst kann man das machen und so haben wir das dann auch ja, dann fortgeführt.
Du hast ja gerade angesprochen, dass es ein konkretes Angebot aus dem Ausland gab. Wie sehr hast du dich oder wie intensiv hast du dich dann mit Uwe dann ausgetauscht, weil der ja dann die andere Sichtweise vielleicht auch so ein bisschen reingebracht hat?
Ja, ich habe mich schon mit ihm ausgetauscht, aber auch schon die letzten Jahre, als er in Paris war, hatten wir auch immer regelmäßigen Kontakt und ich wusste, wie es ihm und seiner Familie geht und was er für Erfahrungen gesammelt hat. Und deshalb haben wir uns nicht jetzt im Speziellen extrem viel ausgetauscht, sondern ich wusste eigentlich schon aus den letzten Jahren Bescheid, wie er die ganze Situation im Ausland zu leben gesehen hat.
Wie hast du dich oder wie sehr hast du dich über seine Rückkehr gefreut? Gab es auch Überlegungen, ja, dass er wieder in das Haus mit einzieht? Also man muss ja dazu erklären, für die, die es nicht wissen, ihr habt jahrelang zusammen in einem Haus gelebt, direkt an der Brücke in Heidelberg, also richtig schönes Häuschen auch. Ich habe hier nämlich auf meinem Zettel noch stehen, Stichwort pinker Grill. Also gab es da Überlegungen, das wieder so zu machen? War das überhaupt möglich?
Nee, es wäre nicht möglich gewesen, weil in Uwes alter Wohnung, sage ich mal, wohnt jetzt jemand anderes auch, der immer noch da wohnt und auch da wohnen bleiben möchte.
Und, habt ihr mal nachgefragt oder was? Man möchte nicht vielleicht wieder ausziehen.
Und Uwe hatte sich auch schon in der Zeit mit seiner Familie, als er in Paris war, darum gekümmert, hier woanders häuslich zu werden, haben ein Haus gekauft. Und deshalb war das keine Überlegung. Wir ziehen auch Ende dieser Woche dort aus, weil es für uns ein bisschen zu klein geworden ist mit unseren zwei Kindern. Und deshalb wäre es dann auch nur ein kurzes Intermezzo gewesen.
Aber jetzt musst du wirklich mal, also wirklich eine ganz, ganz intime Frage, die ich dir jetzt stelle. Ist der pinke Grill bei Uwe mit umgezogen oder nicht?
Das kann ich nicht sagen. Ich hoffe es für ihn nicht, ehrlich gesagt. In Paris war ich einmal, da habe ich ihn zum Glück nicht gesehen.
Ah, ja, ja,
aber die
ja.
Geschichte ist ja, ich glaube, er hat es schon mal erklärt, dass er keinen Grill besorgt hat, weil er es nicht hinbekommen hat und seine Frau hat ihm dann einfach so einen pinken Elektrogrill hingestellt. Aber ich hatte zum Glück einen richtigen Grill oben, wo wir dann zusammen grillen konnten.
Das Schlimme ist ja jetzt, dass uns diese Info ja jetzt gar nichts mehr nützt. Das wäre ja früher sehr geil gewesen, weil jeder, das wäre dann so ein bisschen so gelaufen, wie wenn dann die ganzen Asiaten durch Heidelberg geführt werden, dann so, da ist die Brücke, und da ist der Neckar und da, wo der pinke Grill ist, da wohnt Uwe Gensheimer. Das ist ja jetzt praktisch gar nicht mehr möglich. Das heißt, die Info ist mindestens 4 Jahre zu spät gekommen eigentlich.
Das stimmt.
Hast du die Zeit auch ohne Uwe in der Sauna genossen? Andi hat sich ja mal beschwert, bitterlich beschwert, dass der Uwe jetzt da die Sauna so...
Ja, Andi ist sehr empfindlich. Er hat sich selbst zum Saunawart ernannt. Er
Ach
nennt
so.
Sich Lorenzo, der Saunapräsident. Okay. Aber er verträgt eigentlich keine Hitze. Das heißt, wenn er den, leider haben wir kein Video, aber wenn er den Aufguss macht, dann verzieht er sein Gesicht schon so sehr, dass man weiß, okay, nachdem er den Aufguss gemacht hat, geht er sofort wieder raus, weil er es nicht aushält.
Ist das so?
Auf jeden Fall.
Ist ja nicht wahr.
Und Uwe macht halt einen richtigen Aufguss, bleibt aber danach auch drin. Aber Andi geht dann schon während dem Aufguss raus, weil er es nicht aushält. Oder sagt, ja, Uwe, jetzt hör auf.
Ja, das hat er ja hier, also er hat ja fast gelitten, als er hier gesagt hat, seitdem der Uwe wieder da ist, ist das so heiß und so. Also Andi Schmid ist echt immer für eine Geschichte gut. Du bist aber nicht Saunawart, bist du noch für die Musik zuständig?
Nee, das ist Mess. Ich bin Kaffeewart.
Ja, aber ist doch noch keine 3 Wochen her, warst du doch sogar auf der Instagram-Seite der Liqui Moly HBL, konntest du noch zum besten Kabinen-DJ der Liga gewählt werden. Sind die etwa nicht gut informiert?
Entweder das oder die haben die Musik gehört vom Mess irgendwie und haben gedacht, die Musik ist so schlecht oder gut, die kann nur von mir sein. Ich weiß es nicht.
Ja, ist die Musik denn schlecht oder gut?
Ja, es sind schon ein paar Lieder dabei, die
nicht so deins sind.
Nicht so meins sind, ja. Eins finde ich lustig, Candyman. Weil es passt ja irgendwie auch ein bisschen zum Mess. Ich habe ihm eigentlich vorgeschlagen...
Wie meinst du das denn jetzt?
Ich habe ihm eigentlich vorgeschlagen, dass das sein Torlied sein sollte, aber darauf wollte er sich nicht einlassen.
Auch das hätten wir lustig gefunden. Momentan hat er Beat It, glaube ich, von Michael Jackson.
Ein bisschen langweilig.
Ja, stimmt. Ist wirklich so, ja. Wir haben ja eine Zeit lang, dass die Spieler ja selber aussuchen lassen. Hm. Das hat bei vielen funktioniert, aber bei einigen auch irgendwie nicht so. Ich meine,
Harald Reinkind, Oops, I Did It Again, war stark.
Das war wirklich sehr stark. Das war auch für über viele Jahre unsere Lieblingstormusik. Wobei auch Dingens cool ist. Hier, ich finde auch Andy cool mit der Baywatch-Hymne. Das, ja, das ist auch mittlerweile schon eine Marke geworden. Du hast Boom von OPD?
Ja.
Ich war bei der Band, bin ich mir nicht sicher gewesen.
POD?
POD? Ja. Ja, unser Radiomann, der aufzeichnet, der liegt zu fleißig. OPD, POD, ist auch POD. Sehr, sehr geil.
Ja, finde ich auch cool. Das pusht, ehrlich gesagt, nach dem Tor richtig und darum habe ich das genommen.
Ja, wir hatten, also, aber also, wir können ja offen reden, ne? Das schlimmste Musik, das schlimmste Torhymne, die wir je hatten. Hast du die im Kopf? Du hast ein paar im Kopf, ne? Ich meine, gut, als Kabinen-DJ.
Das Schlimmste, das wir je hatten.
Und das Schlimme ist doch, wir haben sie auch sehr oft gehört.
Goggi hatte?
Nee, Goggi hatte irgend so ein isländisches, das war auch nicht schön, das stimmt schon, ja. Der hatte irgend so ein isländisches Volkslied. Nee, ich sag's dir gerne. Ja. Kim Ekdal Durier. Mit der Originalversion von Suavemente, wo du gedacht hast, du sitzt an einem Lagerfeuer, 13.000 Leute in der Arena drehen durch, weil er gerade ein Tor gegen Kiel geworfen hat und dann läuft er.
Ja, aber dazu hat er noch die Peitsche gemacht, dann hat schon wieder gepasst. Jetzt, wenn ich das Lied mir im Kopf vorsinge, finde ich das schon wieder richtig geil.
Ja, das war, aber das aber stimmt, unangefochtene Nummer 1 war tatsächlich Harald Reinkind. Ups, I did it again, da haben wir sehr drüber gelacht.
Wir sind ja auch oft zum Spiel zusammengefahren, Kim und ich.
Ja.
Und es musste dann immer im Auto seine Playlist von Elvis Crespo, der unter anderem auch Suavemente singt, musste immer laufen. So Merengue-Style. Das war sein Ding, um sich aufs Spiel einzugrooven.
Der war schon auch eigen, ne? Kim Ekdal Durier, in allem, was er so gemacht und getan hat, war Kim schon sehr eigen, fand ich.
Ja, ein spezieller, aber ein herzensguter Mensch.
Also das völlig, völlig außer Frage. Aber wir kommen jetzt mal wieder zu dir. Und zwar zur Vertragsverlängerung. Wir haben ja gerade schon kurz angesprochen, gab ein schönes Video. Die lustige Anekdote mit der Schminkerei haben wir ja schon, besprochen. Aber wie kam es dazu, dass ihr auf die Idee gekommen seid, dieses Video so zu drehen?
Das war ehrlich gesagt sogar meine Idee. Wir saßen in der Geschäftsstelle, als alle Mitarbeiter auch darüber informiert wurden, dass ich meinen Vertrag verlängert habe, dass ich zugesagt habe. Und dann haben wir so ein bisschen kurz gebrainstormt. Ich glaube, die hatten das vorher schon gemacht in einem kleineren Kreis. Haben mir dann ihre Vorschläge unterbreitet. Und ich habe dann gesagt, ja, ich habe da auch eine Idee. Man könnte ja auch mich auf alt schminken. So unglaublich alt jetzt und immer noch ein Löwe. Und die Idee fanden dann wohl die meisten ganz cool. Und so haben wir das umgesetzt.
Aber fühlst du dich mit 30 Jahren schon als alter Mann?
Auf gar keinen Fall. Ich habe immer so den Gedanken, wenn ich so mit 18 oder mit 15, als ich ganz jung war, einen 30-Jährigen gesehen habe, dann habe ich das Gefühl gehabt, der war viel älter, als ich jetzt bin. Deshalb finde ich das ein gutes Zeichen irgendwie von meinem eigenen Gefühl. Aber ich glaube, so geht es irgendwie vielen.
Ja, also kann ich voll und ganz unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Mhm. Ist wirklich so. Also früher, wenn wir in der Disco gestanden haben und es kam einer rein, der war über 30, da haben wir uns gedacht, boah, ey, geh doch in den Wald zum Sterben, wie die anderen Tiere auch. So, und heutzutage gehe ich selber in die Disco und denke mir, wer hat denn die ganzen 14-Jährigen hier reingelassen?
Ja, so geht's mir auch tatsächlich.
Aber ansonsten, 30 ist ja kein Alter. Vor allem, wenn man es mit einem, wir haben es ja gerade kurz gehabt, wenn man es mit einem anderen Außenspieler hat, dann hast du ja noch 10 Jahre Karriere vor dir.
Vielleicht, ja.
Aber ist das für dich ein Gedanke? Jetzt mal grundsätzlich, man überlegt sich ja. Es gibt ja Leute, die sagen, ach komm, mit 35, 36 habe ich keinen Bock mehr. Und dann gibt es halt Leute wie Goggi, die halt sagen, ach komm, bis 50 mache ich.
Ja, ich bin ehrlich gesagt, solange ich fit genug bin und solange ich das Gefühl habe, ich kann mithalten, kann vorne mitspielen bei einem Topverein in der Bundesliga, dann wäre ich ja blöd, wenn ich es nicht mal weitermachen würde, wenn die Motivation dazu passt auch. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist es auch leicht verdientes Geld. Das hört man vielleicht nicht so gerne, aber wir gehen 1 bis 2 Mal am Tag ins Training, spielen am Wochenende, leben immer noch unseren Traum und verdienen dabei gutes Geld. Wenn man das natürlich richtig lange machen kann, ist es was anderes, als wenn man von nach der Karriere von 9 bis oder von 8 bis 18 Uhr im Büro sitzt und seine Familie zum Beispiel gar nicht sieht. Also ja. Wir haben das Privileg, wir trainieren manchmal einmal am Tag und ich bin dann von 10 bis 1 vielleicht weg und sehe den ganzen Tag meine Kinder. Und das ist schon was richtig Tolles in unserem Beruf. Und deshalb, sollte man das auch so lange machen, wie man es kann, glaube ich. Für mich ist kein Thema, irgendwann mal in die zweite Liga zu gehen oder zu einem schlechteren Verein, in Anführungsstrichen, der weiter unten in der Tabelle angesiedelt ist, nur um einfach seine Karriere zu verlängern. Ich finde, dann gibt es auch andere Dinge im Leben, die schön sein können, wo man eine andere Aufgabe hat, auf die man sich dann freuen kann. Und deshalb werde ich es nicht künstlich rauszögern, aber solange ich merke, dass ich auf dem Top-Niveau spielen kann, werde ich es sicher machen.
Aber das ist auch ein Satz, den nur ein Außenspieler sagen kann, oder? Das ist leicht verdientes Geld. Das wird so ein Kreisläufer wahrscheinlich auch eher nicht von sich behaupten.
Ja, ein bisschen schwieriger auf jeden Fall. Ja.
Aber um das mal kurz nochmal aufzugreifen, das heißt aber, du würdest auf jeden Fall mit Handball ganz aufhören. Ich meine jetzt zu sagen, okay, ich gehe jetzt irgendwo in die untere Tabellenhälfte der ersten Liga oder vielleicht sogar auch in die zweite Liga. Aber so grundsätzlich, es gibt ja für viele Profis ja auch immer noch so diesen romantischen Gedanken, dass man nochmal da aufhört, wo man angefangen hat. Also, weiß ich nicht, nochmal nach Pforzheim-Eutingen zu wechseln. Ich glaube, was spielen die, Oberliga oder was?
Oder Oberliga gerade auf dem ersten Platz, steigen vielleicht in die dritte Liga auf, aber nee, das ist ehrlich gesagt für mich kein
nicht
Thema.
So. Nee, okay.
Ich glaube, da kann man sich auch ehrlich gesagt am Ende dann fast nur was kaputt machen.
Mhm. Okay.
Das muss ich nicht unbedingt haben, nur um vielleicht noch ein paar Euro mehr zu verdienen. Ich glaube,
nee, gar nicht wegen dem Geld, aber da gibt's ja.
Ja, aber auch so, ich sehe das einfach nicht so, dass ich den Antrieb dazu habe, wenn ich aufhöre, dann will ich auf einem guten Niveau aufhören und dann. Werde ich was anderes arbeiten, was mir hoffentlich dann auch Spaß macht.
Wie sehr verkürzen Zwillinge die Halbwertszeit einer Handballkarriere aufgrund mangelnden Schlafs?
Das werden die nächsten Jahre zeigen. Wir haben jetzt schon 7 Monate hinter uns, oder 7 Monate habe ich hinter mich gebracht, seitdem die da sind. Und die Saison ist fast die ganze Zeit gelaufen, außer in der Sommerpause. Die machen es uns ziemlich einfach. Die schlafen eigentlich ganz gut. Kann ich an einer Hand abzählen, die Nächte, die richtig schlecht waren. Ansonsten komme ich so auf meine 8 Stunden Schlaf knapp. Vielleicht nicht mehr ganz so häufig, aber so zwischen 7 und 8 bewegt sich schon fast jede Nacht. Wir müssen halt ein bisschen früher ins Bett gehen als vorher. Du kennst es ja selber, wie es ist mit Kindern. Aber ja, ich hoffe, dass es nicht ganz so viel drauf einbezahlt oder ganz so viel meine Karriere kürzer macht.
Handballprofi und Familienvater lässt sich ja dann offensichtlich ganz gut kombinieren. Also offensichtlich, weil ich glaube, so viele Kinder, wie wir momentan in der Mannschaft haben, haben wir, glaube ich, noch nie gehabt.
Ja, die Weihnachtsfeier war schon intensiv.
Ja. In der letzten Woche. Wie ein riesiger Kinderhort eigentlich.
Es war brutal, was da für eine Lautstärke war. Ich glaube, es gibt fast keine Spieler mehr, außer die ganz Jungen, die keine Kinder haben im Moment in der Mannschaft. Das sieht man auch nach den Spielen auf dem Spielfeld unten. Ich finde das richtig cool. Das ist so ein wirklich familiäres Gefühl, was wir dann auch haben, immer nach den Spielen. Und wir kennen uns ja untereinander. Die Kinder fühlen sich immer wohl, auch wenn die bei uns in die Kabine kommen oder hier in die Trainingshalle. Und lässt sich sicher sehr, sehr gut verbinden, weil, wie ich gerade eben schon gesagt habe, haben wir auch die Möglichkeit, wirklich auch viel Zeit mit unseren Kindern zu verbringen.
Ist auch immer ein Argument, oder? Wenn man dann einen guten Spieler haben möchte, der eine Familie hat und man das weiß, ist das schon auch eine gute Argumentation, dass man bei den Löwen sehr familiär denkt. Das sagen ja auch viele Profis.
Das glaube ich schon, ja. Und viele von, oder wir Spieler machen ja auch, viele machen was untereinander, viele wohnen in der Nähe zueinander und da sind natürlich die Familien dann auch immer dabei.
Du bist parallel ja auch noch Student. Du bist mit deinem Medien- und Kommunikationsmanagement-Studium quasi in den letzten Zügen. Hast du die Bachelorarbeit schon abgegeben?
Ja, die wurde schon abgegeben und auch schon verteidigt.
Oh, zu welchem Thema?
Das Thema war E-Learning im Unternehmen Mannheimer Morgen, das mein dualer Partner war. Mhm. Da so eine Bestandanalyse aufzustellen und zu zeigen, was für Chancen E-Learning für das Unternehmen haben könnte.
Was strebst du mit dem Studium nachher an? Soll es dann auch in Richtung Journalismus gehen? Oder eher in Richtung PR?
Nicht unbedingt in Richtung Journalismus. Ich weiß es gar nicht so hundertprozentig, in welche Richtung es gehen soll. Mein Plan ist jetzt erstmal, gut, die Bachelorarbeit ist schon abgegeben, verteidigt. Ich habe noch eine Klausur und eine Hausarbeit, die ich schreiben muss, damit ich meine Bachelor-Urkunde auch bekomme. Mhm. Und danach habe ich ehrlich gesagt vor, noch einen Master zu machen, der dann ein bisschen allgemeiner, vielleicht Richtung Management ausgelegt ist. Vielleicht aber auch was ganz anderes, sowas wie Wirtschaftspsychologie ist auch in meinem Kopf. Deshalb werden wir sehen, wo mich der Weg dann noch hinführt. Ich habe auf jeden Fall das Ziel, den Master dann fertig zu haben, wenn ich auch mit Handball aufhöre, spätestens, am liebsten natürlich früher. Aber es ist manchmal nicht ganz so einfach, das in der schnellstmöglich in Zeit hinzukriegen.
Hast du durch das Studium dann auch einen anderen Blick auf die Berichterstattung über die Löwen? Also ich meine, wir können ja, glaube ich, positiv mal hervorheben, dass im Handball jetzt nicht so revolvermäßig berichtet wird, wie jetzt zum Beispiel beim Fußball, wo ja jedes Boulevardthema ausgeschlachtet wird bis zum geht nicht mehr. Im Handball ist das nicht so krass, aber hast du da einen anderen Blick drauf durch dein Studium?
Nee, weil das Studium gar nicht so auf Journalismus oder so etwas hinzieht. Das ist ziemlich breit. Wir lernen, haben zum Beispiel wirtschaftliche Hintergründe. Wir lernen, mit Fotobearbeitungsprogrammen umzugehen. Wir lernen, Webseiten zu programmieren, Datenbanken zu programmieren. Also das sind ziemlich viele Sachen, die einfließen. Klar auch ein paar Sachen im Bereich Kommunikation, aber jetzt nicht so wie schreibe ich einen guten Artikel oder sowas dahin führt das Studium nicht.
Aber okay, dann kann ich das ja eigentlich umdrehen. Aber du hast ein besonderes Auge zum Beispiel ja, auf PR oder Marketingkampagnen der Löwen?
Ja, sowas sieht man schon unter ein bisschen anderen Blickwinkel, weil man natürlich so ein paar andere Hintergründe dann auch durchs Studium mitbekommt. Ja, das ist so das Einzige. Klar, wenn ich Artikel lese in manchmal Morgen, ist auch was anderes, weil ich im Prinzip auch bei denen arbeite. Mhm. Aber ich war zum Beispiel nie in der Redaktion und hat außer während den Spielen zu den Journalisten von Mannheimer Morgen jetzt keinen besonderen Kontakt.
Was war in den 12 Jahren, Rhein-Neckar Löwen, deine skurrilste, lustigste oder abgedrehteste PR-Erfahrung? Außer, dass man dich mit einem Ugly Christmas Sweater in einen Podcast gesetzt hat, natürlich.
Skurrilste Erfahrung?
Gab es mal irgendein Interview oder was? Oder irgendein besonderes Shooting, irgendein besonderer Werbespot?
Okay, das Skurrilste war, das war sicher das Skurrilste und das Anstrengendste, aber gleichzeitig auch einer der lustigsten Tage, die ich in meiner Handballkarriere erlebt habe.
Darf ich tippen?
Ja, aber ich glaube, du weißt es sowieso, wenn ich so anfange.
Also ich würde tippen auf den Gladiatoren-See in Baden-Baden.
Das war mein Gedanke.
Ja?
Zum Hintergrund, wir waren in der Vorbereitung noch, hatten ein Vorbereitungsturnier in Bremen, sind mit dem Bus heimgefahren und am nächsten Tag war der Videodreh. Wir mussten, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, um 8 Uhr in Baden-Baden sein, waren aber erst um 3 Uhr hier in der Halle. Dann haben wir gesagt, okay, es lohnt sich sowieso nicht mehr heimzufahren. Wir haben alle hier in der Halle auf Matten geschlafen, 3 Stunden oder 4 Stunden, sind dann um 7 Uhr wieder hier aufgebrochen, haben im Bus gefrühstückt, wurden dann da gefühlt stundenlang geschminkt und angezogen. Und dann ging der Dreh bis abends um 8 Uhr. Auch nicht ganz so, ging nicht ganz so vorwärts den ganzen Tag und wir hatten nicht alle so eine Riesenrolle an dem Tag, aber wir haben uns den Spaß dann selbst gemacht. Wir standen da in so einer Grotte und dann ging es irgendwie los, dass Tänze aufgeführt wurden, mit den Speeren rumgepoltert. Da habe ich noch 1, 2 ganz lustige Videos auf meinem Handy, die immer wieder rausgekramt werden mit Stefan Knär und Stepi Sigurmansson in den Hauptrollen und da unterhalten wir uns immer noch ziemlich gerne drüber, jedes Jahr, wenn der neue Trailer gedreht wurde, weil das war auf der einen Seite eines der schlimmsten Tage, weil wir so müde waren und die Regie jetzt nicht ganz so, wie soll man sagen, es ging nicht ganz so schnell vorwärts, wie wir uns es vorgestellt haben, aber wir haben uns dann in unserer Müdigkeit, man sagt ja auch, nach müde kommt doof. Und genau so war es dann. Wir haben uns dann Riesenspaß draus gemacht und das haben wir, glaube ich, alle im Kopf noch, die dabei waren.
Aber wenn wir mal ehrlich sind, also wenn du mich jetzt gefragt hättest, welcher war in den letzten 15 Jahren der coolste Trailer, der auf dem Würfel lief, das war schon ein Favorit, oder?
Ja, ich fand den Hacker auch noch ziemlich geil.
Das war ja das erste Mal, dass wir überhaupt so ein Ding gemacht haben. Also der Hacker war der erste richtige Trailer-Dreh.
Ja, da hat Kimi, weiß ich noch auch genau, da hat Kimi das Kommando übernommen, hat alles so einstudiert vorher, hat sich YouTube-Videos angeschaut und hat dann so allen vorgemacht, wie es aussehen soll. Und ich glaube, er war auch am glaubwürdigsten am Ende. Aber den fand ich am geilsten.
Ja, stimmt, der war auch nicht schlecht. Den haben wir auch 2 Jahre gespielt. Mhm. Und dann kam der Gladiatoren-Dreh. Ja, ich habe schon ein paar Mal gehört, dass das ziemlich... aber ich wusste nicht, dass ihr hier auf Matten gepennt habt. Wie in so einer Jugendherberge oder wie in so einem...
Es ging nicht anders, oder?
Boah, das ist natürlich schon echt hart. Das ist hier ja die letzte Folge vor Weihnachten. Wo ist eigentlich der Glühwein? Also wir haben Glühweintassen. Wir haben
Glühweintassen, aber da war Kaffee drin.
Aber immerhin nicht mit Salz.
Ja, schon mal ein Fortschritt.
Ja, ich hatte jetzt ehrlicherweise auch gedacht, dass uns die Redaktion hier vielleicht mal eine Runde Glühwein ausgibt.
Ja, ich habe noch Training danach. Aber vielleicht wäre dann...
Ach so, stimmt. Ja, gleich erst Training, ne? Ja.
Vielleicht wäre dann das Gespräch ein bisschen in eine andere Richtung.
Oh, vielleicht so ein bisschen Glühwein, ein bisschen Handball spielen, ist doch kein Problem. Dann sprechen wir, gut, wenn es kein Glühwein gibt, dann können wir Weihnachten ausklammern. Wir sprechen das nächste große Highlight des neuen Jahres an. Und zwar ist das die Europameisterschaft. Du bist im vorläufigen EM-Kader, hast aber mit Timo Kastening und Tobias Reichmann auch noch große Konkurrenz um die Plätze im endgültigen Aufgebot. Wie schätzt du deine Chancen ein für die EM?
Ja, ich war jetzt zuletzt beim Lehrgang nicht dabei, war aber davor wahrscheinlich bei allen Lehrgängen dabei, die es gab. Ich hatte ein Gespräch mit dem Bundestrainer, der gemeint hat, er möchte mir eine Pause geben und auch die anderen gegen einen starken Gegner wie Kroatien sehen. Ich glaube, ich habe seitdem ziemlich gute Leistungen auch gebracht in der Liga, hat gegen Stuttgart ein schlechtes Spiel, aber ansonsten war es wirklich sehr konstant. Und die Leistung muss weiter passen bis zu Weihnachten oder bis nach Weihnachten. Und dann liegt es am Bundestrainer, das zu entscheiden, wer dann schon zum Lehrgang Anfang Januar mitkommt. Ich glaube immer, oder ich sehe es einfach so, wenn man gute Leistung bringt, egal wer und auf welcher Position, dann hat man es auch verdient, dabei zu sein, wenn man besser ist als die anderen und das konstant zeigt. Und wenn ich das schaffe, dann habe ich gute Hoffnung, dabei zu sein. Wenn andere besser sind, dann ist es auch so, dann akzeptiert man das auch.
Wie läuft so eine Nominierung ab? Das hat mich immer schon mal schon interessiert. Weißt du da schon lange im Voraus Bescheid, weil dich der Bundestrainer dann halt anruft und das sagt? Oder sitzt ihr auch vorm Fernseher wie alle anderen auch? Oder sagt es dir Olli? Olli ist ja in dem Fall Doppelposition, quasi selbe Position, aber halt einmal hier, einmal bei der Nationalmannschaft oder ähnliche Position. Wie läuft das eigentlich ab?
Also jetzt war es in dem Fall, als ich nicht dabei war, dass eben der Bundestrainer mich ein paar Tage vor der offiziellen Nominierung oder bevor die an die Öffentlichkeit ging, angerufen hat und es mir mitgeteilt hat. So ist es ab und zu auch, wenn man dabei ist vor den Lehrgängen, dass er die Leute anruft und so ein bisschen über alles Mögliche noch quatscht oder einfach ein bisschen Kontakt hält. Wir haben, glaube ich, in Deutschland immer so ein bisschen am knappsten vor den Lehrgängen oder vor den Events, dass es bei uns eine Nominierung gibt. Ich glaube, Christian hat gesagt, in Schweden passiert es jetzt schon am Wochenende. Gestern habe ich schon gelesen, dass Norwegen auch schon ihren Kader für die EM nominiert hat. Bei uns geht es immer ein bisschen länger. Ich glaube, der Konkurrenz spricht auch für den Konkurrenzkampf, der in der Liga herrscht und auf allen Positionen, dass es eben bis zum Ende offen gehalten werden kann. Aber im Normalfall bekommen wir auch eine E-Mail vom Deutschen Handballbund, wo dann eben die Kaderliste und das Programm vom Lehrgang drinsteht.
Aber natürlich gesetzt der Fall, du bist dabei. Wie groß ist die Vorfreude auf das Länderheimspiel gegen Island am 4. Januar? Wäre natürlich schon geil. Die Arena ist jetzt schon ausverkauft.
Ja, das hat mich sehr gefreut, als ich das gehört habe, dass die Arena ausverkauft ist. Zuletzt haben wir, glaube ich, gegen Tschechien da gespielt vor ein paar Jahren. Das war auch ziemlich cool. Aber dass es dann auch schon ein ausverkauftes Haus ist, spricht, glaube ich, dafür, was wir auch bei der WM letztes Jahr bewegt haben und was für eine Aufmerksamkeit wir wieder für unseren Sport geholt haben. Und ja, das ist bei jedem Spiel im Moment so. Egal, wo wir hinkommen mit der Nationalmannschaft, ist es ausverkauft. Ja. Und das macht uns schon sehr stolz und macht natürlich noch ein bisschen mehr Spaß, da zu spielen. Und hoffe ich natürlich umso mehr, dass ich da im Januar gegen Island dann dabei sein kann.
Wie ist generell der Austausch zwischen dir und Christian Prokop? Sprecht ihr oft?
Wir haben einen guten Austausch miteinander. Von Anfang an schon. Er möchte auch immer ziemlich viel wissen, wie hier alles zum Beispiel abläuft, wie der tägliche Ablauf ist, wie die Abläufe von den Spielen sind. Ich glaube, so passiert das aber auch mit ganz vielen Spielern. Er weiß, glaube ich, was er an mir hat. Ich habe auch schon fast 150 Länderspiele jetzt auf dem Buckel, habe schon viele Großturniere auch mitgespielt und deshalb, wir haben einen offenen Austausch und wenn es was zu verbessern gibt von seiner Seite oder an mir, was er Verbesserungsvorschläge hat, dann gibt er mir die immer wieder auf den Weg. Wir haben nach den Spielen ab und zu Kontakt und das freut mich, weil ich genauso eigentlich auch ticke, dass ich mich nie irgendwo an einem Ende sehe, sondern immer weiß, dass es was zu verbessern noch gibt.
Muss man auch vielleicht mal festhalten, dass Christian Prokop die wie soll ich sagen, die überragende Gabe hat, etwas für sich als Kritik mitzunehmen und konstruktiv umzusetzen, weil er stand ja nach meiner Meinung nach schon mal ganz, ganz derbe mit dem Rücken zur Wand und hat diese Situation, die ja damals auch angeblich aus der Mannschaft so extrem gekommen ist, ja wirklich komplett umgedreht. Und als Trainer, als Bundestrainer bei der WM jetzt in diesem Jahr in Deutschland 2019, da dann einen ganz anderen Eindruck abgegeben, als das zwischenzeitlich mal der Fall war.
Ja, sicher. Wir haben halt als Mannschaft uns auch weiterentwickelt. Und die Mannschaft wusste, dass sie ein großes Ziel hat mit der Heim-WM. Das hat sicher auch, brauchen wir nicht groß drum rumreden, auch ein bisschen einfacher gemacht, dass es diese Heim-WM gab, dass alle da sich bestmöglich präsentieren wollten. Aber trotz allem, wie ich den Kontakt eben mit mir beschrieben habe, so pflegt er den Kontakt mit ganz vielen Spielern, das weiß ich. Und ich glaube, das ist ein Erfolgsgeheimnis, dass wir Spieler auf der einen Seite diese Kritik annehmen können, aber auch wenn Spieler, die schon viel erlebt haben und denen Sachen auffallen, die dann kommunizieren und offen kommunizieren, dass auch ein Trainer das annehmen kann. Das habe ich hier auch erlebt mit verschiedenen Trainern, dass die das auch können. Und das ist ja einfach irgendwie auch was Menschliches. Ich glaube, das zeichnet einen aus, egal in was man tut, dass man Kritik annehmen kann, sich darüber Gedanken machen kann und einmal verbessert man es, weil man denkt, okay, der hat einen Punkt getroffen, und beim anderen denkt man vielleicht, okay, sehe ich nicht so. Aber ich glaube, das ist eine sehr große Gabe, die Menschen haben.
Ja, also die sehe ich bei Christian tatsächlich auch extrem, weil das, ich glaube, nicht wenige waren damals auch der Meinung, dass das vielleicht auch der Moment zur Trennung gewesen wäre, und im Nachhinein wäre das der falsche Weg gewesen, in meinen Augen. Deshalb finde ich das ganz gut, dass es jetzt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, und Christian Prokop heute noch unser Bundestrainer ist. Wir kommen zu meiner Lieblingsrubrik.
Löwen fragen Löwen.
So sieht's aus.
Löwen fragen Löwen.
So, ich freue mich immer sehr auf diese Rubrik, denn jetzt dürfen die Fans und natürlich auch Mitspieler und Kollegen, Freunde von dir Fragen stellen. Wir starten mit den Spielern. Als erstes hat uns Uwe Gensheimer eine Frage gestellt.
Hallo Johnny, wie wir alle in der Mannschaft wissen, aber die wenigsten da draußen, bist du ja ein ganz, ganz großes Gesangstalent, was du ja auch in Japan beim Karaoke singen unter Beweis gestellt hast, beziehungsweise du bist auf jeden Fall sehr, sehr textsicher. Aber was ich bis heute eigentlich immer noch nicht wusste, ist, warum genau es damals nicht geklappt hat, dass du zur Mini-Playback-Show zugelassen wurdest, was ja immer dein großer Traum war.
Kommt da noch was, oder?
Nee. Nee. Ja, da bin ich jetzt auf die Antwort bin ich sehr gespannt.
Also die Leute wissen ja, dass ich so...
Du bist ein sehr guter Sänger, hören wir immer, wenn
habe ich ja schon mal auch in der Arena gemacht.
Ja.
Ich habe irgendwie eine Gabe, dass ich mir Texte sehr schnell merken kann und bin ziemlich viel am Rumsingen. Und die Leute sind immer überrascht, wie gut ich die Texte kann. Aber um zu Uwes Frage zurückzukommen, war es tatsächlich als Kind ein großer Traum von mir, zur Mini-Playback-Show zu gehen. Okay. Ich fand das mega geil. Immer freitagsabends im Fernsehen angeschaut.
Mit Marijke Amado.
Richtig. Und ich war aber als Kind wirklich sehr, sehr schüchtern. Und darum habe ich mich das nicht getraut, da mich mal anzumelden.
Da hättest du dir auch keine Texte mehr gebraucht, ne? Ja, so machen.
Ja, die Lippen hätten wir schon ein bisschen bewegen müssen, da wäre es, glaube ich, zum Vorteil gekommen.
Soll ich dir jetzt mal was sagen?
Warst du bei der Mini-Playback-Show?
Nein, aber das war genauso wie bei dir einer meiner größten Kindheitsträume. Kein Scheiß. Mini-Playback-Show war immer mein Ding.
Aber kann ich gut verstehen.
Was hättest du in der Mini-Playback-Show gesungen? Das ist ja die Frage. Ich weiß jetzt nämlich noch, was ich gesungen habe.
Ich wäre Backstreet Boys auf jeden Fall. Welches Lied, weiß ich nicht, aber da hätte ich halt noch vier andere gebraucht. Das hätte es ja natürlich
ach
noch
Gott, ach Gott. Ich hätte noch acht andere gebraucht.
Kelly Family.
Ja, Mein erstes Album. Mein erstes. Ich war früher voll der Kelly Family Fan. Das kam daher, dass sie damals bei uns, ich komme ja aus Hamm, aus dem Ruhrgebiet, und wir haben da so eine kleine Halle, Zentralhalle heißt die, und da waren die damals und ich habe keine Karten mehr gekriegt. Und das war aber so heftig, die haben damals, in die Halle ging irgendwie 4000 Mann rein oder was, die haben vor der Halle gecampt und gezeltet, damit die da noch reinkommen, um das Konzert zu gucken. Und ich habe mich damit dazugestellt, obwohl ich keine Tickets gehabt habe. Ich war so Fan von der Kelly Family, ich hätte die Kelly Family gesungen.
Stark. Meine Schwester war auch Fan. Wir hatten sogar so eine Videokassette zu Hause. Da bin ich aber immer aus dem Zimmer rausgegangen, wenn das lief.
Fandest du das nicht so cool?
Ja, war nicht so mein Ding. Aber jetzt find ich es fast wieder ein bisschen besser.
Also ja, so in der Rückblende ist es mir auch nur ein bisschen peinlich.
Aber nicht, aber du viel. Hast nicht so eine Frisur, oder?
Nee. Ich habe früher ausgesehen wie Thomas Gottschalk. Ich hatte früher so Locken, aber so richtig, so richtig blonde Afro-Locken hatte ich früher.
Also eher Richtung Wolfgang Petri dann?
Sag ja, blond. Deshalb ja,
aber
wie,
blond.
Wie Thomas Gottschalk so. Zeige ich dir gleich gerne mal unter der Hand ein Bild. Zum Glück gibt es ja von mir, das ist ja mein Vorteil, von mir wird es ja nie einen Podcast geben. Müsste ich mich ja selber fragen, deswegen muss ich solche Bilder nie auspacken. Die kann ich dann immer
vielleicht
privat...
Vielleicht wäre das eine Idee, Daniel.
Ja, werden wir leider keinen finden, der das moderiert. Wir kommen zur nächsten Frage. Und die finde ich ganz schön frech, wenn ich ehrlich bin. Die kommt von Andy Schmid.
Hallo Johnny, ich hätte eine Frage. Und zwar, mich interessiert das, ob dein akuter Haarausfall in direkten Zusammenhang steht mit dieser Haarföhnerei nach dem Training. Vielen Dank für deine Antwort.
Wie viele Haare kostet dich Andy Schmid?
Viele, durch seine ständige Nervosität sowieso und den Stress, den er ab und zu hat, kostet er mich allein auch schon ein paar Haare. Aber Andy hat sich darauf spezialisiert, an allen rumzukritisieren. Darum wird er auch mal gern Bazooka genannt im Training, weil er auf alle schießt, egal wer, nimmt auch vor keinem Halt.
Oha,
das okay. Muss man auch sagen. Kein Blatt vor den Mund. Und sein Lieblingsthema sind natürlich die Haare. Und man muss natürlich sagen, dass sich die Geheimratsecken wurden in den letzten Jahren nicht weniger bei mir. Immer noch ein bisschen besser als bei Steffen Veth, aber es wurde zumindest nicht weniger. Und ich föhne halt tatsächlich nach dem Training, wenn ich meine Haare mache, föhne ich die, weil die Haare so schwer sind und sonst kein Wachs drin hält. Das ist der Hintergrund, aber er findet es halt ziemlich lustig und schiebt halt den Haarausfall auf die Föhnerei. Aber ja, ich glaube, wir haben es ja schon übers Alter gehabt. Das hat mir ein paar Stunden da erspart auch.
Ja, ich finde auch nicht, dass du dir von jemandem, der sich die Haare hat blond färben lassen, was über Frisur erzählen lassen solltest.
Ja, und wenn du mal sehen würdest, wie der jeden Tag hier zum Training kommt, dann über Aussehen sowieso nicht so viel.
Wir gucken gleich mal. Es kommen ja gerade, wir sitzen ja mit da im Internat. Hier kommen so nach und nach kommen die Spieler. Vielleicht sehen wir Andi gleich noch. Wir kommen zu den Fragen von den Fans, die über Social Media reingekommen sind. Wobei ich jetzt schon sagen muss, Fans und Freunde. Oberschwester Lana,
oh ja.
Oberschwester, sehr lustiger Name, bei Twitter. Hast du manchmal Probleme, deine Zwillinge auseinanderzuhalten oder haben deine Frau und du irgendwelche Tricks?
Nee, wir haben eigentlich keine Probleme, die auseinanderzuhalten, weil die schon ein bisschen unterschiedlich zumindest aussehen. Auf Fotos ist es ehrlich gesagt ab und zu mal schwierig. Aber so, wenn man sie vor sich hat, gar kein Problem. Die Mila wiegt auch ein Kilo mehr als die Emma und deshalb macht es das auch ein bisschen einfacher.
Aber macht ihr es anderen einfacher? Weil also ich glaube, ich habe was beobachtet beim letzten Heimspiel.
Also die haben nie gleiche Klamotten an, wenn du darauf abspielst.
Ich habe gesehen, dass eine, also sie haben dieselben Schuhe an, aber einer in rosa, einer in weiß.
Ach so, ja.
Oder ist es Zufall, oder?
Zufall. Wir finden es einfach nicht so cool, wenn die da im Doppelpack auflaufen. Sondern okay. Wir wollen schon von Anfang an fördern, dass die ihre eigene Persönlichkeit sind.
Was ich auch gut finde, ehrlicherweise. Jetzt bin ich gespannt. Hat es geholfen, Markus Keller hat geschrieben bei Facebook, hat es geholfen, zu deiner Otto-Hahn-Gymnasium-Zeit einen ehemaligen Bundesligaspieler als Lehrer zu haben, nämlich den Marc Nagel, der heute Trainer bei der SG Nussloch ist?
Ja, es hat mir geholfen, weil er war Mathelehrer und Mathe war nicht mein stärkstes Fach. Und vorm Abi hatten wir einige Stunden bei ihm zu Hause, wo er mir Mathe-Nachhilfe gegeben hat. Das hat mir dahingehend geholfen. Er war aber gleichzeitig auch mein Trainer in meinem Heimatverein in Pforzheim. Und da hat es wirklich sehr viel geholfen, weil er hat mir ganz, ganz viel mit auf den Weg gegeben für meine Handballkarriere. Wir hatten fast nach jedem Training irgendwie noch eine Einzelsession, haben an Sachen gearbeitet, an Würfen von außen. Ich musste 10-7 Meter werfen, ich musste so und so viele Tore von außen machen. Hatten Gespräche über Dinge, die auf mich zukommen werden, wenn ich dann bei den Löwen, wenn ich zu den Löwen wechsle. Und er war wirklich eine große Hilfe für den Sprung vom Amateurhandball in den Profihandball, weil er einfach diese Erfahrung selbst hatte und es so gut an mich weitergeben konnte und mir da echt ganz, ganz viel geholfen hat und ich ihn bis heute immer noch mit allem anrufen kann.
Du hast ja auch vor 2 Wochen ein Benefitspiel organisiert, ich glaube 2 Wochen ist es ungefähr, bei der SG Nussloch mit den Allstars von Blacky Schwarzer. Da war Marc Nagel auch ein großer Faktor, dass du es nach Nussloch quasi gegeben hast. Es hätte ja auch noch andere Vereine gegeben, die das mit Sicherheit gerne gemacht hätten. Wie wichtig war dir auch dieses Benefitspiel dann mit ihm zu machen?
Ja, das war mir schon sehr wichtig, das auch mit ihm zusammen zu machen, weil ich wusste, weil ich auch mit ihm weiß, woran ich bin. Ich weiß, es wird unkompliziert. Wir verstehen uns von vornherein schon gut. Und wenn es dann um handballerische Sachen geht, dann wissen wir von alleine eigentlich, ohne dass wir viel aussprechen müssen, was der andere denkt. Und deshalb fand ich das schön. Ich glaube, dass es für alle ein richtig, richtig schöner Abend war. Danke auch nochmal an dich, dass du auch dabei warst. Das war wirklich richtig cool. Aber hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun gehabt, dass es einfacher war, dass ich wusste, da spielt eine gute Mannschaft, die haben eine gute Halle, da kommen viele Zuschauer schon von vornherein und es hat sich zum Glück alles bewahrheitet und die Organisation war auch von Nusslocher Seite super.
Eine gute Mannschaft von Nussloch, die aber verloren hat gegen die Allstars, um das hier auch nochmal Salz in die Wunde zu streuen. Jonas May hat uns bei Facebook geschrieben, was wäre dir lieber, Europameister 2020 oder Deutscher Meister 2020?
Puh. Ganz schwierig.
Irgendwie immer, das ist natürlich beides, ne?
Am besten wäre sicher beides, ist immer das Beste. Ich habe aber noch keinen Titel gewonnen mit der Nationalmannschaft.
Ja, du warst verletzt, ne?
Ich war damals verletzt, habe ich mich kurz vor dem Turnier am Wadenbein verletzt. Und deshalb würde ich, wenn ich mich entscheiden würde, wenn es um alles gehen würde, würde ich mich für die Europameisterschaft entscheiden.
Kann ich auch nachvollziehen, viele wissen das auch gar nicht. Das habe ich auf dem Benefitspiel festgestellt, dass ganz viele Leute ja denken, du bist auch Europameister. Genauso wie bei Uwe übrigens, ja, der ja auch nicht Europameister ist. Das ist schon immer interessant, weil ihr seid so eine Säulen in der Nationalmannschaft, dass man das gar nicht mehr im Kopf hat, dass ihr damals gar nicht dabei gewesen seid. Bruni Janik hat bei Instagram geschrieben, welches Löwenspiel ist dir am meisten in Erinnerung geblieben?
Schwierig, ein spezielles rauszupicken. Ich pick mal 3 raus. Erstens, ich mache es chronologisch. Das erste, unser Spiel damals in Gummersbach, was sicher der schwierigste Moment in meiner ganzen Handballkarriere war. Mhm. Zweitens, unsere erste Meisterschaft in Lübeck. Da kriege ich jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich daran denke. Das war das schönste Gefühl hier bei den Löwen bis dato. Und dann unser Spiel gegen Kiel, damals zu Hause. Das sind so die 3 eindrucksvollsten Spiele, die ich hier erleben durfte.
War vor allem cool, dass wir damals mit diesen Flugzeugen nach Lübeck, nach Nettelstedt fliegen durften, um auf dem Rückweg quasi noch mit den eigenen Fans im Friedrichspark,
genau.
Ich verwechsel es immer. Im Friedrichspark noch zu feiern. Das war schon ein ziemlich geiler Tag.
Sensationell. Und vor allem, wenn man noch überlegt, dass es ein riesen Gewitter gab und wir im Flugzeug davon gar nichts mitbekommen haben. Ich glaube, das wurde hier auch schon mal thematisiert in einem Podcast. Aber davon hat, glaube ich, echt tatsächlich außer Jenny Kettemann in dem ganzen Flugzeug niemand was mitbekommen. Hoffentlich der Pilot auch. Aber
also wir waren ja in dem anderen Flugzeug. Wir haben das voll mitbekommen und ich hatte ein bisschen Angst. Also da hat auch der viele Alkohol nicht drüber hinweggeholfen. Also das war ziemlich, weil der Pilot damals zumindest bei uns im Flugzeug gesagt hat, wir müssen noch eine Runde um den Flughafen fliegen, weil das Wetter zu schlecht ist, um dann 5 Sekunden später in den Landeanflug zu gehen, wo ich dann dachte, okay, wir probieren es also trotzdem. Und dann war es zumindest bei uns im Flugzeug, wir hatten ja verschiedene, ihr wart in dem anderen, seid irgendwie, glaube ich, eine Minute später gelandet. Das war schon hart. Das war auf jeden Fall einer der unsensibelsten Landungen, die ich bisher in meinem Leben erlebt hatte. Aber wir haben es danach ordentlich krachen lassen. Das war viel wichtiger. Jetzt kommt eine Insider-Frage von, kann ich in dem Fall sagen, einem gemeinsamen Freund von uns, Benny Hofmann. Hat bei Instagram geschrieben, wieso hast du bei deinem Junggesellenabschied den Bungee-Sprung verweigert?
Weil ich zu viel Angst habe. Ganz einfache Frage. Ich fahre ja auch gern Ski zum Beispiel und bin schon ein Outdoor-Mensch auch, mache ganz viel Sport. Aber das war mir ein Tick zu heftig. Wir haben auch einmal so ein House-Running in Frankfurt gemacht. Das habe ich gemacht, da habe ich mir aber auch was in die Hosen gemacht.
Also so ein Hochhaus
von einem andersrum, von oben nach unten.
Oh Gott.
Das war richtig heftig. Und ja, meine besten Freunde haben gedacht, beim Junggesellenabschied in Kopenhagen, alles organisiert von Mess übrigens auch, und Andi, der mein Trauzeuge war, die wussten natürlich um meine Höhenangst und haben dann den Bungee-Jump gebucht. Dann war das an so einem Kran und jeder, der schon mal in Dänemark war, weiß auch, wie windig es ist in Skandinavien. Der ganze Kran hat schon gewackelt.
Boah.
Dann ist vor mir jemand gesprungen und ich habe es mir, die werden es lachen, wenn die das hören, weil ich eine Stunde da saß und immer wieder gesagt habe, ich mach's, aber dann irgendwie es nicht geschafft habe. Dann ist tatsächlich vor mir jemand gesprungen. Und der ist runter und dann wie so ein lebloser Körper wieder nach oben geschleudert worden und durch den Wind dann nochmal hin und her. Und das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, ich krieg's nicht hin. Und ich war, obwohl ich nichts gemacht habe, war mir richtig schlecht und ich war kreidebleich. Und es war trotzdem eine ziemlich harte Erfahrung, obwohl ich es nicht gemacht habe.
Also von mir hast du jegliches Verständnis, ich würde es niemals tun. Ich sollte damals mal so einen Fallschirmsprung machen, damals noch fürs Radio, no way. Es gibt Dinge, die muss man nicht machen.
Nee, das habe ich auch das Gefühl.
Aber es scheint ja noch eine tiefe Wunde zu sein bei deinen besten Freunden. Die musst du wahrscheinlich trotzdem bezahlen, oder?
Nee, ich glaube nicht. Der Mess, halt zum Glück hatten wir einen Daniel dabei, der das verhandelt
hat. Ist dann wer anders gesprungen?
Nee. Von den meine Aussage war, ich mach's, wenn Andi es macht, weil ich weiß, dass er noch ein viel größerer Schisser ist als ich. Und er hat es tatsächlich natürlich auch nicht gemacht.
Okay, also ist keiner gesprungen, hat keiner den Sprung übernommen.
Einer der Kumpels, die dabei waren, der hat es tatsächlich in Neuseeland schon mal gemacht, von der Brücke runter. Aber ich glaube sonst keiner.
Warum? Warum springt man von der Brücke mit dem Seil? kann mir das mal einer erklären? Also wie viel Kick kann mir das gar nicht geben?
Ja, vielleicht. Also ich muss schon sagen, bei dem House Running war es schon ein gutes Gefühl, als ich wieder unten war. Aber diese Überwindung in dem Fall war leider zu groß.
Also ich gehe auch keiner Achterbahn aus dem Weg oder was, aber freier Fall. Doch, so ein Freefall Tower, das geht auch noch, aber.
Das geht, ja.
Aber so richtig freier Fall, no way, würde mich keiner zubekommen. Das war Löwenfragen Löwen. Eine Frage habe ich quasi noch. Die ist aber ganz, ganz einfach. Und zwar ist das ja unsere letzte Folge vor Weihnachten. Wir wissen ja, dass du am zweiten Weihnachtsfeiertag noch ein bisschen Handball spielen gehst mit deinen Kumpels. Im ISS-Dom gegen den Bergischen HC. Wie verbringst du ansonsten so Weihnachten?
Ziemlich ruhig. Wir haben immer die ganze Familie bei uns zu Hause. Das ist eigentlich Tradition geworden in den letzten Jahren, dass meine Eltern zu uns kommen. Meine Schwester mit ihrer Familie, dann die Mutter meiner Frau, die Oma meiner Frau und ihre Schwester mit ihrem Freund. Und wir haben dann ein ziemlich großes Familienfest bei uns. Das richten wir aus. Alle kochen dann zusammen und das ist unser Weihnachten, auf das wir uns wirklich jedes Jahr sehr, sehr freuen.
Haust du dann auch mal richtig rein oder bist du immer Handballprofi, der sagt, nee, heute nur Salat?
Ja, ich esse schon immer ziemlich viel, auch wenn man es mir nicht ansieht. aber ich esse schon bis zur Grenze, bis es nicht mehr weitergeht.
So muss das sein. Ich ja auch, nur der Unterschied zwischen dir und mir ist, bei mir sieht man das auch.
Ich bewege mich ein bisschen mehr.
Ja, könnte ich auch mal wieder gebrauchen. Aber es ist ja gleich Training. Vielleicht darf ich 3 Runden um Platz mitdrehen.
Vielleicht beim Fußball mitspielen?
Oh, lieber nicht. Ich hab gehört, mein Fußballerruf bei euch in der Mannschaft ist nicht so gut.
Ich spiele da vor dem Spiel nicht mit, aber.
Man macht sich, also ich glaube, ich kriege am meisten auf den Hintern.
Weniger als Kohli glaube ich nicht, dass du läufst zumindest.
Gut, Kohli geht ja auch ins Tor bei euch, ne?
Nee, nicht mehr.
Nicht mehr?
Er führt sogar die Torschützenliste
an,
muss man ihm lassen.
Wie kann denn sowas passieren?
Das frage ich mich auch.
Also, Jan, ich muss jetzt mal ehrlich sagen, das löschen wir nachher bitte. Yannick Kohlbacher ist tatsächlich ein sehr guter Fußballer. Der kann vor allem in seinen Killer-Qualitäten vorm Tor, muss ich sagen, ist Yannick Kohlbacher schon heftig. Aber gut, da sprechen wir dann irgendwann im Podcast mit Yannick Kohlbacher drüber. Wobei ich es da definitiv nicht zugeben werde. Dieses Gespräch hat nicht stattgefunden. Patrick, danke schön, dass du da gewesen bist. Lässt du den Pulli dann noch an beim Training gleich? Ja, ne?
Bis rüber auf jeden Fall. Ich glaube, zum Training wird es ziemlich warm. Aber bis drüben zur Halle auf jeden Fall.
So, dann machen wir nämlich gleich noch eine schöne Story. Dann könnt ihr den nämlich schon mal sehen. Also, vielen Dank. Und an alle da draußen, wie immer, schön Werbung machen für diesen Podcast. Das war wieder eine sehr, sehr schöne Folge. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Und abonniert uns auf den ganzen Kanälen, wo man uns hören kann. Und ich freue mich schon, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und wünsche euch jetzt... Ach stimmt, schöne Weihnachten
und Weihnachten an alle.
Wir machen jetzt auch eine kleine Podcast-Pause. Die nächste Folge kommt dann natürlich nach der Europameisterschaft. Dürfen wir schon sagen, mit wem? Nein, sagen wir nicht. Wir wollen ja, dass es eine Überraschung bleibt über das Jahr. Deshalb guten Rutsch und frohe Weihnachten. Bleibt fit und gesund. Und dann sehen wir uns alle wieder, wenn das erste Heimspiel der Löwen im Februar ansteht. Ich glaube, gegen MT Melsungen. Also, macht's gut. Bis bald.
Das war ein Team, ein Podcast. Jetzt bei Spotify oder iTunes abonnieren. Bis zum nächsten Mal.